Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Code des Lebens. Mein Name ist Johanna Stegmann und heute starten wir das Jahr mit einer kleinen Überraschung. Jannika, die viele von euch sicher noch kennen, ist zurück und sie hat eine spannende Sonderfolge zum Thema Klon mitgebracht. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
Mein Name ist Jannika Kills und heute machen wir ein bisschen was anderes, als wie wir das normalerweise hier im Podcast machen. Heute bin ich nämlich ausnahmsweise mal zu Gast bei meinen Gästen und zwar in Düsseldorf bei meinen beiden Gästen von NGSCN. Ich werde ihnen gleich noch die Möglichkeit geben, sich vorzustellen. Wir möchten heute ein bisschen über Klonen sprechen. Der eine oder andere hat ja vielleicht schon einmal von Dolly dem Schaf gehört, dem ersten erfolgreich geklonten Säugetier aus dem Jahr 1996. Die Anfänge des Klons begannen aber tatsächlich schon ein bisschen früher. Zum Beispiel hat bereits im Jahr 1985 Hans Adolf Eduard Driesch einen Seeigel geklont. Und im Jahr 1902 hat der Zoologe Hans Spemann mit einem dünnen Haar von seinem eigenen Kind, glaube ich sogar, den Embryo eines Molches getrennt und dabei zwei identische Molche erschaffen. Stichwort Embryosplitting, wo wir vielleicht auch noch nachher drauf kommen, mal sehen. Aber nicht nur im Labor, sondern auch in der Natur finden sich Klone. Neben Zwillingen sind nämlich auch einige Pflanzen, wie zum Beispiel die Erdbeere, Klone. Das Klonen beschreibt nämlich die Erzeugung erbgleicher Nachkommen. Das können also, wie jetzt bei Erdbeeren, Pflanzen sein, die ungeschlechtlich, also ohne Partner, identische Ableger produzieren. Es können aber auch Tiere sein, so wie beispielsweise manche Quallenarten. Die können dann nämlich Körpersegmente abschnüren und dann kleine Kopien von sich selber erzeugen. Aber man darf natürlich auch nicht die Bakterien vergessen, die sich natürlich auch teilen und dadurch kopieren. Was ist Klon denn nun eigentlich und wie funktioniert es? Tja, das möchte ich heute mit meinen Gästen ein bisschen näher beleuchten. Also, was ist technisch überhaupt möglich? Welche verschiedenen Arten des Klonen gibt es eigentlich? Und vor allem, warum klonen wir überhaupt? Bevor wir jetzt hier weiter ins Thema einsteigen, könntet ihr euch vielleicht kurz vorstellen, Daniel und Julia.
Hallo alle zusammen. Wir sind Koordinatorin und Bioinformatiker aus dem Next Generation Sequencing Competence Network.
Kurz NGSCN. Ich bin Daniel, ich bin Bioinformatiker hier in Düsseldorf, arbeite gegenüber von Julia normalerweise. Wir sind Sequenzierungsexperten und wir haben bestimmt schon einige klonierte Sachen sequenziert und vielleicht sogar Klone.
Ja, und natürlich finden wir das Thema sehr interessant und darüber ein bisschen sprechen zu können, ich finde das schon sehr wichtig.
Wir sind alle keine Experten, was das Thema Ethik im Kontext mit Klonen betrifft und möchten uns einfach heute drüber unterhalten und unsere Crossover-Episode zwischen unseren beiden Podcasts machen. Was würdet ihr denn machen, wenn ihr euch klonen könntet?
Ich würde es gar keinenfalls machen, muss ich sagen.
Ich würde gerne ein Klonschwein haben. Kennt ihr die Simpsons-Folge, wo jeder ein Klonschwein hat mit Ersatzorgan? Fände ich super.
Fändest du super?
Ja, klar. Wenn ich einen Unfall habe, Leber kaputt, keine Ahnung, Lunge, dann nimmt man die halt aus meinem Klonschwein und dann habe ich eine neue Lunge mit meinem genetischen Code. Das heißt, ich habe keine Immunsuppressiva und eine neue gesunde Lunge.
Was denkt dein Klonschwein darüber?
Nichts Gutes. Können wir sagen, dein Zwillinge sozusagen und dann vielleicht hast du deine Gefühle wie das mein Bruder und so weiter und dann, okay, du bist mein Organspender.
Also ich glaube, bei diesen Schweinen ist halt der Sinn dahinter, dass das Organ genetisch identisch mit mir ist und nicht das ganze Schwein, weil dann wär's ja kein Schwein mehr.
Dann wär's ein Mensch, ja. Ja, ich habe jetzt gedacht, ihr sagt bestimmt so Sachen wie, ja, dann gibt es zwei Leute, die meinen Job machen können oder so, aber
wir gehen ins Tiefe.
Es gibt ja nicht nur die genetische Information und die Genetik beschreibt jetzt, würde ich sagen, nicht meinen Charakter, also.
Ja, das ist auch genau so. Und wenn du einen Klon hast, es gibt ja keine Garantie, dass dieser Klon deine Arbeit machen.
Also erstmal müsste der Klon ja aufwachsen.
So, ja, da gibt's und ja auch keine alles Zeitraffer. Lernen, ja.
Das heißt, es wäre ein Embryo.
Ja, und deine Lebenserfahrung wird er nicht haben.
So
ja.
Ist es.
Ja, ich war jetzt halt mehr so im Sci-Fi unterwegs, aber man merkt, ihr kennt euch aus, dass man nicht einfach in 5 Sekunden eine Kopie von jemandem machen kann. Das wird hier schon mal ersichtlich. Bevor wir die Leute jetzt zu sehr verwirren, was ist Klon denn eigentlich?
Klon ist eigentlich Copy und Paste von dem gesamten genetischen Material eines Organismus. Also man sagt ja nicht nur Klon in der Genetik, man sagt zum Beispiel auch Klon in der Informatik. Wenn du jetzt einen bestimmten Datensatz klonen möchtest, dann machst du tatsächlich nichts anderes als Copy-Paste von einem gesamten Datensatz halt. Und genau das ist der Sinn dahinter beim Klon auch. Mhm. Und das Interessante ist halt, dass du dabei bei Menschen zum Beispiel unterm Strich eineiige Zwillinge rauskriegen würdest oder rauskriegst.
machen wir vielleicht erstmal noch mal ein bisschen weiter mit, wie Klonen überhaupt erstmal funktioniert. Genau, es geht darum, einen Organismus oder vielleicht auch nur Teile von einem Organismus, mal sehen, zu kopieren, copy and paste. Ja, was brauche ich denn jetzt dazu? Also, was brauche ich, um einen Organismus zu klonen?
Das genetische Material, das Genom, wäre ganz hilfreich. Es gibt einen relativ einfachen Flow, wie man das im Labor nachbasteln kann oder so im Alltag. Man nimmt eine Zelle von dem Zielorganismus, den man klonen möchte. Dazu reicht zum Beispiel eine Hautzelle. Ja, oder ich nehme eine Hautzelle von Julia, sage ich mal, stanz da so ein bisschen was ab, nimm eine Hautzelle die und isoliere davon den Nukleus. Das heißt, ich nehme den Rest der Zelle, verwerfe ich und nehme nur den Zellkern, wo das gesamte genetische Material drin ist. Und ich nehme diesen Zellkern und implantiere diesen Zellkern in eine Eizelle, die den Zellkern vorher entnommen hatte. Ja, das heißt, ich nehme eine leere Eizelle und tue da rein den Zellkern von einer Hautzelle von Julia.
Und dann lassen wir es wachsen.
Dann hätte man Julia 2. Es geht aber einfach. Also um 1800, was war das? 85?
Ja, mit dem Herr Driesch.
Ich führe das jetzt hier mal vor in einem Podcast. Wir machen ein Live-Experiment. Ich habe eine Flasche mit ein wenig Wasser drin. Und jetzt schüttel ich. Klon. Fertig. Also, okay. Nein, tatsächlich. Der hat Seeigel. In einem bestimmten Entwicklungsstadium kann man diese Seeigel-Eier nehmen und schütteln. Ja, in einem Zellstadium, wo sich gerade der Embryo entwickelt. In dem einzelligen Stadium kann man die schütteln. Wenn man das richtig macht, nicht zu viel, nicht zu lang, nicht zu kurz, dann teilt sich diese Zelle in zwei. Dann entwickeln sich die jeweils einzelnen Zellen in ganze Lebewesen. Das heißt, auf einmal habe ich geklont.
Also hat man quasi so Zwillinge provoziert, oder?
Eineige Zwillinge.
Eineige Zwillinge. Ja. Warum ist das jetzt beim Seeigel so einfach? Also ich nehme an, in Menschen kann ich nicht einfach in eine... da kann ich einfach eine Flasche nehmen und sagen, tada.
Das ist nicht nur beim Seeigel einfach, sondern auch beim Salamander. Das wurde dann danach rausgefunden. Da kann man ein kleines Härchen nähen. Babyhaar wurde genommen.
Ja, anscheinend hat der Spähmann das Babyhaar von seinem eigenen Baby genommen.
Ich weiß jetzt nicht genau, warum er das genommen hat.
Ist das asexuelle Reproduktion? Oder das,
das ist Klon, ja. Auf jeden Fall, ich nehme dieses Haar und verenge damit eine Zelle. Und nehme diese Embryozelle und versuche sie langsam, aber vorsichtig mit diesem Haar in zwei Teile zuzuteilen. Ja, also ich schnür die immer enger und irgendwann sind es halt zwei getrennte Zellen. Und diese zwei getrennte Zellen entwickeln sich wieder in zwei genetisch identische, volle Molche. Also es geht auch einfach, wenn man will. Aber beim Menschen wurde das mit dem Babyhaar, soweit ich weiß, nicht versucht.
Hoffentlich. Das ist ja auch so eine interessante Sache, weil man ja schon ein paar Mal gehört hat, dass Leute behauptet hätten, sie hätten Menschen geklont, aber aktuell gibt es da noch keine Beweise und wäre natürlich auch illegal. Es gibt auch verschiedene Arten von Klonen. Also jetzt natürlich nicht nur hier mit dem Babyhaar oder mit der Flasche, wo man was schütteln kann, sondern es gibt ja generell therapeutisches Klonen und reproduktives Klonen. Ja, und natürlich gibt es auch natürliches Klonen, wie wir angesprochen haben. Also man kann auch bei Pflanzen Steckdinge draus machen.
Ich habe heute einen Klon gegessen.
Oh, was gab's? Kartoffeln?
Jo.
Oder Erdbeeren?
Gnocchi, die sind ja zum Teil aus Kartoffelgrieß.
Ja, weil also der Begriff Klon an sich kommt ja auch aus dem altgriechischen Klon und das heißt einfach Zweig oder Schößling. Klon an sich ist eigentlich was Natürliches. Aber es ist natürlich interessant, was man im Labor mit dem Klonen erzielen kann. Könntet ihr ein bisschen drauf eingehen, was versteht man unter reproduktiven Klonen und was ist therapeutisches Klonen?
Also therapeutisches Klon ist, wenn man dann diese Zellkerntransfusion gemacht hat oder Zellkern...
Transfer, ja.
Transfer, danke. Du kannst damit versuchen, das ganze Häufchen sich in einen ganzen Menschen verwandeln zu lassen oder nur in einen Teil vom ganzen Menschen, sage ich jetzt mal, auf der Menschenebene. Und dieses therapeutische Klon wäre natürlich cool, wenn du jetzt einen Unfall hast und ich sag mal, keine Ahnung, dein Bein ist unwiderruflich geschadet und du hast dann mit diesen Zellen die Möglichkeit, wenn sie ausreichend potent sind, wir können auch nachher über Potenz reden, aber die müssen nicht pluri- oder omnipotent sein, aber auf jeden Fall potent genug sein als Stammzellen, um dann das ganze Bein wieder nachbilden zu können.
Also dann therapeutisches Klonen, das Ziel besteht darin, Stammzellen zu gewinnen und nicht einen vollständigen Organismus zu schaffen.
Also könnte ich mir das auch so vorstellen, also meine Nieren sind hinüber, ich brauche ein neues Organ und wir könnten dann vielleicht durch das Klonen einfach eine Niere wachsen lassen oder züchten.
Genau. Und der große Vorteil ist halt bei diesen, wenn du das übers Klon machst und nicht einfach irgendein Spenderorgan nimmst von jemandem, der dir genetisch ähnlich ist, da wirst du dann eine Immunantwort bekommen bei diesem genetisch ähnlichen Organ, was du bekommst. Mhm. Und das führt zu Abstoßreaktionen. Diese Abstoßreaktion kannst du unterbinden, indem du Immunsuppressiva nimmst. Diese Immunsuppressiva unterdrücken dein Immunsystem. Das heißt, du wirst auch anfällig gegenüber quasi allen Krankheiten, wo das Immunsystem eine Rolle spielt. Das ist natürlich super doof, weil dann wirst du auf einmal empfindlich gegenüber Krankheiten, gegen die dir normalerweise nichts antun sollten, aber sind dann trotzdem für dich sehr gefährlich. Und bei diesen Organen, die dann aus deinem geklonten Zellen kommen, sei es aus der Haut oder sonst was, ist dann halt der Vorteil, dass der genetische Code dieses neuen Organs, was du bekommst, ist identisch mit deinem. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Immunantwort kommt, ist sehr, 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 sehr viel geringer, wenn nicht gleich null. Und dementsprechend wirst du keine Immunsuppressiva brauchen. Ja, und dann hast du ein nahtlos übergehendes Organ wieder, ohne Eingliederungsprobleme.
Ja, so eine Anwendung natürlich sehr wichtig, ja. Und mit reproduktives Klonen?
Das hat sehr viele Anwendungen, vor allem in der Agrarindustrie. Also,
ja, das habe ich
gesagt. Da würde ich jetzt den Menschen erstmal ausklammern.
Ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Genau. Es gibt da eine sehr witzige Story, die ich ausgegraben habe. Es geht um Final Answer. Es ist ein Stierbulle der Angus. Mhm. Angus Beef, qualitativ hochwertig. Es gibt einen Angus-Bulle, der hieß Final Answer. Er war sehr beliebt, weil er wohl sehr viel Muskelmasse hatte und sehr starkes Tier wurde, sprich man konnte sehr viel Muskelfleisch davon gewinnen und hatte damit ein sehr ertragreiches Tier. Dieses Tier hat sehr viel Spermien gespendet in der Zeit seines Lebens, was natürlich viele Züchter wollen natürlich dann das Spermium dieses Tiers haben, um ähnlich gute Erträge zu bekommen. Das Problem ist aber mit Final Answer, der altert auch wie wir alle. Also das ist auch nur ein Tier mit einer begrenzten Lebenszeit. Was machst du also? Naja, du klonst Final Answer. Und als dann Final Answer gestorben ist, wer hat dann den Job übernommen? Genau, Final Answer 2.
Ja, da habe ich auch schon oft von gehört, dass man das oft, also gar nicht weiß, dass auch im Alltag, also vielleicht nicht unbedingt in Deutschland, ich denke in Deutschland ist das eventuell nicht erlaubt.
Wo lebt denn Final Answer?
Genau, wo lebt Final Answer?
Weiß nicht, habe ich hier nicht aufgeschrieben. Ich habe noch was Witziges.
Ah ja.
Es gibt mehrere Klonfirmen, ja, also deren Geschäftsmodell ist zu klonen. Und zwar, was denkt ihr? Was klonen die für einen Organismus?
Ich meine, spontan wäre ich jetzt auch wieder in die Richtung
Katzen.
Haustiere, yes.
Verstorbene Haustiere.
30.000 Euro und dein Hund wird geklont.
Ist das nie gruselig?
Das habe ich auch schon mal gehört. Das ist quasi der nächste Level, weil es gibt ja diejenigen, die zum Beispiel also ihr Haustier ausstopfen lassen. Oder es gibt diejenigen, die das Haar, das sie gebürstet haben, nehmen, um daraus dann eine Puppe oder so basteln zu lassen. Und das ist dann quasi die noch größere Stufe. Man hat dann ein neues Tier. Ich meine, es sieht dann vermutlich so aus wie vorher, aber ob das sich auch gleich verhält, ist natürlich eine andere Sache, weil Charakter kann man ja eigentlich nicht, also kann man Charakter klonen?
Da können wir dann nachher noch drüber reden. Ja. Ich finde es nur sehr interessant. Also es gibt, in China gibt es mindestens 3 solcher Firmen und es kostet ungefähr $40.000. Ja, also es muss es dir schon wert sein.
Also dann würdest du es tun.
Nein, nein. Ich hoffe, meine Katze lebt noch eine ganze Weile. Und
Katze.
Bis dahin hat sich dann vielleicht die Technologie gewandelt.
Würdest du sie echt klonen?
Nein, würde ich nicht, weil also sie ist ja nicht ersetzt. Also ich finde es ein bisschen seltsam, weil man ersetzt ja irgendwie sein altes Tier dann. Und wenn der Name gleich bleibt, ich weiß, ich habe das Gefühl, bevor man das macht, muss man vielleicht erstmal seelisch was aufarbeiten, mit seiner Trauer abschließen und dann einfach ein neues Tier in sein Leben einbauen.
Oder einfach nie Trauer haben. Du bekommst am Anfang genau dasselbe. Oder nicht?
Es gibt noch eine sehr viel benutzte Anwendung bei Gemüse, allgemein in der Agrarkultur ist es halt nochmal einfacher zu klonen, weil du kannst dein Stück der Pflanze abschneiden, warten, bis dieses kleine Stück Wurzeln wächst und dann das wieder einpflanzen. Und da diese neue Pflanze ja kommt aus dem gleichen Organismus, sprich hat die gleiche Genetik, das Genom ist das gleiche zwischen diesen beiden jetzt getrennten Organismen, hast du de facto Klone erzeugt. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr häufiger Prozess in der Agrarindustrie, wo du eine sehr ertragreiche Rebsorte hast, ja, und dann machst du wieder ganz viele Klone von der einen sehr guten Pflanze und hast dann sehr hohen Ertrag.
Ja, oder ich könnte es mir auch gut vorstellen bei so Wettbewerben, wenn man so preisgekürte Riesenkürbisse hat, dann hat man nächstes Jahr wieder einen. Ist aber natürlich auch interessant, was das dann vielleicht auch für Probleme darstellt, wenn man viele Tiere oder eben auch viele Pflanzen hat, die genau das gleiche Genom haben. Also ich meine, Monokulturen an sich sind ja auch schon ein Problem. Und wenn die Pflanzen nachher...
Das wäre dann eine sehr große Monokultur.
Ja, ja. Das heißt, die sind dann logischerweise auch alle gegen die gleichen Krankheiten.
Biodiversität ist ja auch geringe.
Ja.
Absolut, ja. Das sind logische Folgen, wenn man viel kloniert.
Ja, kloniert oder
klont? Sorry, klont. Klont.
Klont. Es doch Leute gibt, die das, ja.
Ja, vertauschen können.
Vertauschen können, genau. Vielleicht könnten wir kurz klarstellen, also wenn Klonen eben die Erzeugung erbgleicher, ja, sagen wir mal Nachkommen oder erbgleicher Kopien ist, was ist denn dann Klonieren? Es klingt sehr ähnlich, aber es ist nicht genau das Gleiche.
Bei Klonieren, das ist eigentlich nur eine Methodik, die man im Labor macht, wo man ein Stück DNA hat und das gleiche Stück DNA mehrfach haben will danach. Das macht man mit zum Beispiel Bakterien hat man das eine Zeit lang gemacht. Man kann aber auch anders klonieren. Aber die Idee halt, Unterschied Klon versus Klonieren ist, bei Klonieren geht es wirklich nur um Stücke von Erbgut, die du vermehren willst und identisch viel haben willst. Und beim Klon geht es halt dann um den ganzen Organismus, wo du das ganze Genom für brauchst.
Genau, also ich glaube, ein bekanntes Beispiel ist ja die Produktion von Insulin, dass man das humane Insulinhormon identifiziert hat, isoliert hat und diesen kleinen DNA-Abschnitt dann in ein Bakterium einpflanzt, den man dann vervielfältigen kann und der dann auch dann das menschliche Insulin produziert. Was ja auch ziemlich interessant ist, ist natürlich die Frage, wie man das überhaupt da hineinkriegt in das Bakterium, aber...
Wollen wir über Yamanaka-Faktoren reden?
Kommt drauf an, was es ist.
Ich nehme eine Hautzelle von dir, Julia, tue da 3 kleine Transkripte rein und dann wird es zu einer Stammzelle, aus der ich eine neue Julia machen kann. Ich brauche keine Eizelle, wo ich den Zellkern entferne, sondern einfach nur 3 kleine Sachen, die ich da reinspritze und zack, das ist eine iPSC, eine Induced Pluripotent, wir können nachher über Potenz reden, aber Induced Pluripotent Stem Cell, iPSCs. Diese Zellen werden sehr viel für die Forschung genommen, weil du kannst rein theoretisch diese pluripotenten Stammzellen, die du dann nachher hast, den kannst du sagen, molekularbiologisch mit verschiedenen Faktoren, werde bitte zu einer Neuronzelle, werde zu einer Augenzelle, werde zu einer Gehirnzelle. Und dann hast du halt verschiedene Zelltypen, wo du aus einem iPSC-Topf kannst du dann Neuronen machen und gucken, okay, wie würden dann Neuronen dazu reagieren und sowas. Also ganz viel Forschung, wo iPSCs sehr wichtig sind, weil aus iPSCs kannst du sehr viele verschiedene Arten von Zellen herstellen, wenn du so willst. Es gibt auch Firmen, die sagen, ey, von diesen Yamanaka-Faktoren, das sind diese 3 Dinger, die man da hinzufügt, um es zu einer iPSC zu machen. Einen nehme ich weg, Mück, weil der Krebs verursacht, und dann kann ich dein Leben verlängern. Ist umstritten, sage ich mal, um es leicht zu sagen, ja. Auch Mück ist jetzt nicht wirklich ein Onkogen, sondern ein Proto-Onkogen und das ist sehr wichtig im Lebenszyklus und in der Entwicklung. Also, auf jeden Fall gibt es da Firmen, die auf jeden Fall daran rumbasteln.
Okay, also ich kann eine erwachsene Zelle von mir selber nehmen.
Du kannst eine adulte nehmen und die reprogrammieren. Und damit hast du es ja dann auch geklont, weil die Genetik veränderst du damit nicht, nur die Epigenetik.
Genau, und ist das dann Klon oder ist es Klonierung?
Das ist Klon.
Das ist Klon. Okay. Und das funktioniert jetzt mittlerweile schon super gut?
Im Labor machen das viele, ja, die vor allem an Krebs oder sowas forschen, wo es viel um Zellerneuerung geht oder um solche Probleme. Aber diese Yamanaka-Faktoren, dieses Paper, das ist Jahrzehnte alt. Also die Forschung daran ist nicht der neueste heiße Scheiß, sondern das ist eine Standard-Labortechnik mittlerweile, ja. Also da gibt's viele Paper zu. Die Yamanaka-Faktoren sind tatsächlich 4 Dinger, nicht 3, es sind 4. OCT4, SOX2, KLF4 und CIMYC. Da war es 2006. Also seit fast 20 Jahren kennt man diese Faktoren mindestens.
Vielleicht müssen wir die grundsätzliche Frage nochmal ansprechen. Warum will denn überhaupt klonen? Zum einen, welche Vorteile bietet Klonen? Welche Chancen? Vielleicht sprechen wir im Nachhinein noch an, welche Nachteile bietet das Klonen vielleicht auch?
Also grundsätzlich nach dem Klonen hast du den Vorteil, dass der Organismus, den du geklont hast, das gleiche Genom hat. Das ist aber auch der größte Nachteil zugleich. Also du kannst halt, wenn du ein Genom hast, was sehr guten Ertrag bietet oder resistent gegenüber Krankheiten, gegenüber Pilzen ist, bei Wein zum Beispiel, ja, dann ist das natürlich sehr gut und du willst das häufig klonen, aber dann hast du halt die gleiche Pflanze x-mal. Und wenn diese Pflanze dann vielleicht resistent gegenüber den einen Pilz ist, aber nicht resistent gegenüber einer anderen Krankheit ist, dann sind diese ganzen anderen Klone auch nicht resistent, ja, weil die das gleiche genetische Material haben. Das heißt, ein Stück von Vielfalt wäre da bestimmt besser, auch wenn der Ertrag geringer wäre unterm Strich. Aber das ist halt auch ein Vorteil, wenn du sehr viele positive Eigenschaften hast, die du sehr schnell in einem großen Stil vermehren willst.
Zum Beispiel beim therapeutischen Klonen gibt es ja auch gewisse Vorteile, die man sich erhofft, wo wir auch schon angesprochen hatten. Ja, hat das Potenzial, dass wir verschiedene Krankheiten vielleicht auch behandeln können, die natürlich heutzutage noch nicht behandelbar sind oder nur schwierig. Mhm. Parkinson zum Beispiel. Und was ich auch gehört habe, ist, vielleicht jetzt kein so schönes Thema, aber Thema Tierversuche. Also wenn man halt Tiere klont und die sind alle komplett identisch, dann kann man die Teste standardisierter machen, weil man weniger genetische Abweichung gibt, die man eben einrechnen muss.
Also die biologische Vielfalt, die du hast in solchen Studien, die ist meist gewollt. Ja, weil das Problem ist, nicht nur Hunde sind vielfältig, sondern auch Menschen. So, und wenn du dann irgendeine Behandlung an Hunden testest, die alle genetisch identisch sind und das dann anwenden willst auf eine humane Population, wo nicht alle genetisch identisch sind, dann hast du auf einmal ein Problem.
Genau.
Das heißt, du musst eigentlich von Anfang an mit einer genetischen Vielfalt arbeiten. Bei Mäusen machen wir das meist noch nicht. Das ist halt so das Problem, was man, das Mantra von Wissenschaft, we have cured almost every disease in mice. Ja, also wir haben, jede Krankheit haben wir schon in Mäusen geheilt, aber in Menschen eben nicht, weil wir meist mit Mäusen arbeiten, unter anderem, die genetisch sehr ähnlich sind. Das macht man aus verschiedenen Gründen, weil es dann einfacher ist zu handeln oder weil man dann
ja,
bestimmte...
Ja, auch die Größe und so weiter. Ja.
Genau. Aber auch das Problem, dass du halt die biologische Vielfalt mit Klonen einfach nicht abdecken kannst oder abbilden kannst.
Das stimmt, aber ich habe gehört, dass das trotzdem ein wichtiger Faktor ist, weil du zum Beispiel eine Krankheit hast, die einen gewissen Gendefekt hat und dann möchtest du Mäuse oder wen auch immer klonen, die genau diesen Gendefekt haben und dann...
Ja.
Weil das ist schon diese biomedizinische Forschungsrichtung eher und nicht die Behandlung.
Also genau. wenn du zum Beispiel jetzt, wenn man auf unsere Episode anspielen will, einen SNP hast, einen Single Nucleotide Polymorphism, der relativ selten ist, aber zu einer Krankheit führt, dann kannst du natürlich mit Klonen sehr gut diesen kleinen Polymorphismus schnell reproduzieren und auch häufiger testen, sodass du sicherere Tests hast oder eine höhere Signifikanz in deinen Studien. Das macht Sinn. Aber das Problem bleibt halt, dass am Ende ist der Mensch ziemlich vielfältig genetisch. Ja. Du musst irgendwo anfangen von genetisch identischen Organismen, Zelllinien, Mäuse bald, musst du irgendwann auf die reale Vielfalt übergehen im Testen. Und umso später du das machst, desto unwahrscheinlicher wird es funktionieren. Es gibt einen negativen Beispiel für Klonen. Und zwar gibt es mehrere Organismen, auch in der See zum Beispiel, die sich nur über Klonen fortpflanzen. Ja, also da sind dann meine Nachkommen alle genetisch identisch mit meinen Vorfahren und mit mir. Und das ist ziemlich schlecht, weil da ist wieder der gleiche Punkt. Was ist denn mit Klimawandel? So resistent gegenüber Klimawandel wie ich bin, werden dann auch alle meine Nachfahren sein. Das ist sehr schlecht, wenn ich mich anpassen möchte. Ja? Also die Evolution wird dann sehr viel langsamer sein, nur über die SNPs, die dann neu reinkommen in den Genpool durch irgendwelche Radiation, durch irgendwelche Mutationen, die spontan passieren, aber eben nicht durch diese ständige genetische Durchmischung, die wir bei Menschen zum Beispiel haben, weil wir uns sexuell fortpflanzen und nicht asexuell.
Aber wie ist denn das eigentlich? Es gibt ja verschiedene Organismen, die sich asexuell fortpflanzen. Also warum gibt es die denn dann überhaupt noch? Also wie können die denn so lange bestehen? Also ich glaube, Bakterien sind ja auch, meinem Verständnis nach, klonen sich ja die meisten Bakterien, die teilen sich. Warum gibt es dann heute noch Bakterien? Warum gab es noch kein Meteorit, sage ich mal in Anführungszeichen? Also kein so Event, das... Weil es einfach so viele verschiedene Bakterien gibt.
Das und auch, weil es einfach so viele Bakterien gibt, wo es dann irgendwo 10 Bakterien gibt, die eine neue Mutation haben, die sie resistent machen. Ja, also die machen das dann über die Quantität.
Sind die dann vielleicht auch einfach besonders anfällig für Mutationen, Bakterien?
Die haben, weil sie simplere Organismen haben, weniger Schutzmechanismen, was die DNA angeht. Ja, also wenn wir der gleichen Menge ausgesetzt sind, tendenziell, wird unsere DNA besser oder vollständiger repariert als bei Bakterien?
Um nochmal vielleicht auf ein paar potenzielle, sag mal, Nachteile vom Klonen zu sprechen zu kommen, zumindest wenn es ums Klonen im Labor geht. Wie zuverlässig funktioniert Klonen denn überhaupt?
Das kommt sehr auf die Technik an. Also ich glaube, dieses Schütteln von Seeigeln, das hat nicht immer geklappt und nicht viel. Wir sind mittlerweile so, dass diese Firmen, die wir angesprochen haben, wo man seinen Hund klonen kann, die sagen, dass sie 85% und mehr Erfolg haben, aber ich weiß auch nicht genau, welches Verfahren die nutzen. Es hängt, wie gesagt, sehr stark von dem Verfahren ab. Es gibt verschiedene, es gibt das mit den Eizellen und mit dem Zellkern. Also es hängt sehr stark von der Technik ab. Kann man nicht sagen, aber grundsätzlich nicht 100%.
Und jeder Organismus ist natürlich individuell und du kannst es auch nicht wirklich vorrechnen, ob es klappen wird.
Wir Menschen klonen aber. Hast du schon mal eineiige Zwillinge gesehen?
Achso, ja, habe ich tatsächlich.
Ja, das sind Klone.
Ja.
Aber trotzdem sind sie doch unterschiedlich, wenn sie groß werden.
Das stimmt. Epigenetik.
Yes. Und das ist ja auch interessant, weil es gibt viele Studien, die tatsächlich auf Zwillinge abzielen. Weil du da dann, wenn du bei allen eigenen Zwillingen einen Unterschied siehst, ja, dann kannst du sagen, der ist nicht genetisch, der ist epigenetisch. Und das ist schon mal ganz cool, weil es gab viele Studien, die sich nur Zwillinge angucken. Einer hat mehr Sport gemacht als der andere. Was sind dann die Unterschiede? Weil der genetische Hintergrund ist exakt der gleiche. Es sind Klone. Das ist schon mal gut. Das heißt, die Genetik kannst du da rausstreichen aus der Gleichung. Das ist sehr selten für Studien, dass du die Genetik komplett ignorieren kannst.
Ja, dann kann man die Ernährung betrachten.
Genau. Epigenetik.
Sport. Vielleicht ist der eine Zwilling in ein anderes Land gezogen. Vielleicht hat das auch noch irgendwas zu bedeuten. Sehr interessant. Vielleicht kommen wir auch noch drauf zu sprechen, aber es gibt ja auch das Klonschaf Dolly. Und da hatte ich mal nachgeschaut und Dolly ist wohl, ich glaube, der 277. Versuch gewesen. Das heißt, das ist halt noch so eine Sache. Also nur weil man jetzt da eine Eizelle entkernt hat und eine andere Zelle den Kern einsetzt, heißt es das nicht, dass da jetzt automatisch, dass da immer ein Embryo und dann immer ein, weiß nicht, ein Schaf zum Beispiel draus wird. Das funktioniert leider nicht immer. Das heißt, es werden natürlich auch relativ viele Eizellen gebraucht. Also zumindest natürlich, wenn es um ein Tier geht, um das zu klonen. Ich weiß natürlich nicht, also Dolly, das war ja 1996, ob es mittlerweile ein bisschen besser funktioniert als ein Dolly aus 277.
Mit Sicherheit.
Was vielleicht auch noch interessant ist, drüber zu reden, ich habe gehört, dass, also jetzt nehmen wir mal an, dieser Angus 2, nee, wie hieß er,
Final Answer 2.
Final Answer 2. Ich habe gehört, dass diese Klone dann aber meistens auch ein bisschen schneller gealtert sind oder auch nicht so alt geworden sind wie das Original.
Also das Telomerase-Problem. Man hat ja grundsätzlich Telomere, wir haben darüber gesprochen in unserem
im anderen Podcast, genau. Diese kleinen Schutzkappen an den Enden vom Chromosom, die bei jeder Zellteilung, wenn wir älter werden, immer ein bisschen kleiner werden, so wie ich das verstehe, immer ein bisschen weniger wird. Und ja, die schützen uns und irgendwann schützen sie uns dann nicht mehr. Kann man Telomere so erklären?
Grundsätzlich, ja. Ich widerspreche dir nicht aktiv.
Du kannst dir gerne selber erklären.
Nee, also die Sache ist, das habe ich auch gehört. Ich dachte, das wäre tatsächlich mit Dolly passiert. Das ist aber mit Dolly nicht passiert. Dolly hatte wohl eine Lungenkrankheit und gerade ist die Krankheit wohl bei Dolly im Stall rumgegangen. Dann ist Dolly daran gestorben. Dolly hat wohl auch noch Kinder bekommen und so. Daran lag es bei Dolly wohl nicht. Aber grundsätzlich hast du das Problem, wenn du das genetische Material kopierst von einer adulten Zelle, wo schon die Telomere ein bisschen kürzer sind. Und die Epigenetik zurückprogrammierst auf den pluripotenten Status, ja, also auf den, man könnte einen vollen Menschen wieder draus programmieren, hast du nicht die Telomere automatisch wieder verlängert. Es gibt bei einigen Organismen, die länger leben, sogenannte Telomerasen, die haben wir auch, das sind
Enzyme,
die diese Telomere aktiv wieder verlängern. Aber bisher weiß ich nicht, ob diese Telomere dazu führen, ob die Klone dann tatsächlich wieder so altern wie der nicht geklonte Organismus.
Also
die Wissenschaft ist da noch nicht, soweit wie ich weiß, ist da noch nicht am Ende angelangt, weil es gibt wohl nicht nur die Telomerasen und es gibt wohl nicht nur die Telomere.
Okay, weil also so wie ich mir das immer vorgestellt habe, ist, also nehmen wir an, das originale Schaf, das dann geklont wurde und zu Dolly wurde, das originale Schaf, nehmen wir an, das war 5, 6 Jahre alt, als man die adulte Zelle entnommen hat und dann ist dann quasi, wenn Dolly auf die Welt kommt, sind die Zellen auch schon 5 Jahre alt. Stimmt das so? Oder ist das ein bisschen arg vereinfacht? Weil diese Tiere dann halt anscheinend eben schneller krank werden, schneller altern.
Grundsätzlich ja. Also ich würde das auch grundsätzlich auf die Telomere schieben. Ich bin aber auch kein Alterswissenschaftsexperte. Also es gibt ja ganze Wissenschaftszweige, die sich nur mit Altern und Verhinderung dessen beschäftigen. Und die werden nicht nur Sachen über Telomere erzählen, sondern auch über Epigenetik und sonst was. Das ist ein multifaktorielles Problem, aber da gibt's Teams, die dran arbeiten. Julia, wenn es eine Versicherung gäbe, die sagen würde, nach deinem plötzlichen, unerwarteten Tod klonen wir dich, würdest du ja sagen oder würdest du nein sagen?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, muss ich sagen, aber als erstes würde ich nein sagen, weil wieso? Was würde denn Grund sein? Das wäre auch nicht ich.
Genetisch gesehen wärst du.
Ja, genetisch okay, aber epigenetisch?
Ich. Ja, oder auch charakterlich. Also ich meine, ich wäre ja, wenn ich sterbe, so oder so tot. Mir kann es egal sein, genau. was mein Klon macht.
Genau,
weil
ja.
Das bin nicht ich.
Ja, und für wem muss ich mich dann klonen? Für welches Zweck?
Für deine Eltern, damit die noch jemanden haben.
Sorry, aber das ist ein bisschen creepy.
Ja,
ja, ist es, gell? Ja.
Das ist genauso wie die Katze oder anders Haustier klonen und so weiter. Und es würde nur einen Zweck geben, wenn ich irgendwelche seltene Erkrankungen habe Und dann für biomedizinische Forschung wäre es gut. Klon mich 1000 Mal und dann schau mal, ob irgendwelche Therapeutika oder medizinische Produkte gibt, die diese Krankheiten...
Würdest du es zulassen, wenn eine biomedizinische Forschungsgruppe sagt, wir möchten aus einer Hautzelle von dir 1000 Klone erstellen und die im Embryonalstadium alle töten?
Nach meinem Tod? Ja, schon.
Während deines Lebens. Du würdest die dann sehen in einem Plastikbeutel, wo sie groß werden und dann... Kurz vor Geburt würden die dann sterben an irgendeiner Krankheit.
Kurz vor Geburt? Also ganz okay, 9 Monate oder was?
Okay, Janika fühlt sich schon nicht so komfortabel mit diesem...
Weil ich möchte mal klarstellen, dass das... Also ich meine, in Deutschland ist Klonen ja sowieso verboten in allen möglichen Formen. Also nur mit spezifischen Ausnahmen. Reproduktiv sowieso verboten.
Ja.
Aber auch in anderen Ländern. Das sind ja frühe Embryonen, um die es geht. Also die sind keine Monate alt.
Es kommt drauf an, welches Impact das für Humanität hat. So, wenn es wirklich helfen würde, um so eine Krankheit zu behandeln, um mich 10.000 Mal zu klonen und so weiter. Ich muss es nicht sehen, wie die diese Embryos töten.
Stephen Hawking, Klon oder nicht Klon? Was sagt ihr? Stephen Hawking,
nein.
Klon oder nicht Klon?
Du bist der Meinung,
schreckliche Krankheit, aber kluger Kopf könnte ein paar Probleme lösen.
Du bist der Meinung, dass er so klug ist, dass wenn er quasi unendlich viele Lebenszeiten hat, in diesen Lebenszeiten unendlich viele tolle neue Sachen erdenken können.
Vielleicht.
Ja, aber dafür hast du mit Biodiversität jetzt so viele tausende talentierte Menschen, die wahrscheinlich was noch Besseres tun.
Ja, also ich würde ihn auch nicht klonen, weil, also haben wir ihn gefragt? Wir haben ihn gefragt. Was wäre dann deine Antwort?
Nee. Also ist ein ausgewachsener Mensch gewesen und er hätte es ja seinerzeit auch sagen können, dass er das gewollt hätte, aber ich habe da jetzt nichts gelesen.
Eben, dementsprechend.
Ja, ja. Aber was ist mit euch mit dem Klonen? So genau solche Frage, die ich geantwortet habe.
Würde ich auch nicht machen.
Ja, mit dem Klonen und so weiter. Nein, wieso nicht?
Ich bin einzigartig.
Na klar, aber
wenn
du super viele Menschen helfen würdest, würdest du so gehen?
Das ist halt die Frage, weil dann, also du hilfst unendlich vielen Leuten, aber gleichzeitig quälst du auch unendlich viele Leute, oder? Weil, also nimm mal, du hast diese seltene Krankheit und die ist schrecklich. Und dann hast du, nimm mal an, du hast dich 1 Million Mal geklont, dann hast du 1 Million Leute kreiert, die diese Krankheit haben und leiden. Also hast du ja im Endeffekt genauso viel Leid kreiert, wie du.
Die werden ja nicht leiden, weil...
Ach so, sorry.
Nee, du wirst ja eine Million Mal wirst du geklont, aber du kannst ja dadurch 1 Milliarde Menschen helfen.
Ja, okay.
Zum Beispiel.
Aber es ist halt die Frage, weil dieser Klon, den ich geklont habe, also ich habe jetzt meine Zustimmung gegeben, ihr dürft mich klonen, aber dieser Klon, der dann entsteht und diese Millionen Klonen, die entstehen, die hat man ja jeweils vorher nicht gefragt. Und also es ist halt auch immer die Frage, was ist denn das Verhältnis vom Klon zu Original? Bin ich automatisch höher gestellt, weil ich Original bin? Oder haben die
natürlich
auch alle...
Natürlich.
Oder haben die auch alle...
Aber ja, ethisch, das ist ja, so kompliziert.
Menschenrechte, Würde, Augenhöhe, die haben das ja auch alle verdient. Also kann man insofern... Ja, es ist auch schwierig, wie gesagt, und auch aktuell mit dem Klonen.
Ja.
Die Art, wie wir die Embryonen gewinnen, / zerstören, ist natürlich eine riesengroße Debatte, wann beginnt
dann
Leben und wann nicht.
Ja, aber dann ist ja genau die Frage mit Kindern. Du hast die auch nie gefragt, ob die da wollen.
Das stimmt.
Das ist jetzt nicht mit Klonen natürlich zu tun, aber das ist auch genauso mit dieser Befragung.
Also die Sache ist halt, wenn Kinder entstehen, ist es, sagen wir mal, ein zufälliger Prozess, welche Gene von welchem Elternteil blablabla die kriegen. Wenn ich jetzt sage, du bist mein Klon. Das heißt, ich zwinge jemanden genau meine genetische Identität auf und sage, du musst diese Gene an diesen Stellen haben. Es ist dann kein Individuum.
Okay, aber als Mutter machst du das ja zur Hälfte. Das heißt, dein Threshold ist irgendwo zwischen 100% und 50%.
Aber es ist viel Zufälligkeit dabei. Weißt du? Und wenn ich jemanden genau sage, er ist ein Klon von mir, dann gibt's keinen Spielraum.
Schwierig, ne? Aber auch super wichtig, sowas ein bisschen mal zu brainstormen, um mal zu schauen, was andere Leute denken. Ist das nicht so?
Also ich hätte gerne so ein Schwein mit meinen Ersatzorganen drin. Das wäre super.
Okay, kann ich verstehen. Das ist diese Organe wachsen zu lassen, die für die genetisch passend sind. Aber was ist mit dem Klon? Weil ganz am Anfang haben wir genau darüber gesprochen und du hast über Schwein gesprochen. Ich glaube, ich habe mich was anders vorgestellt, dass du nicht den Schwein mit Organe hast, sondern der zweite Du, zweiter Mensch. Und dann würdest du sagen, oh, ich brauche ja dein Organ. Und das finde ich ja, ich
also meine Grenze ist da irgendwo zwischen ich ohne Gehirn.
Ist das Schwein oder ist das ein Mann? Weiß ich nicht, ob das wirklich so ein großer Unterschied ist, wenn du ein Organ von anderen Lebewesen nehmen möchtest. Und von dieser Seite würde ich ja gehen, nicht ein Schwein mit Organe zu haben, Aber einen Platz im Labor zu haben, wo dein Organ, also in im Labor Maschine oder so hergestellt,
in einer Plastiktüte aufwächst.
Genau, ja.
Ja, da bin aufwächst ich auch
und
dabei.
Dann ist ja fertig und dann musst du auch nie ja. ganzen Lebewesen haben.
Wobei halt dieses Herz oder was auch immer man dann züchtet, ja auch nicht aus dem Nichts entsteht, sondern also zum aktuellen Standpunkt wäre das ja ein geklonter Embryo, also oder nicht?
Du kannst ja auch iPSCs herstellen aus
genau.
Hautzellen, dann zu einer Herzzelle umprogrammieren und dann 3D-drucken auf ein Herz.
Ach so, ja, wenn Gerüst. Das so gut funktioniert mit Adulten.
Gut, weiß ich nicht, aber so, das ist doch die Idee, oder?
Ja, das ist mir diese induzierte, pluripotente Stammzellen.
Genau. Das ist halt der Trick dabei, dass du aus diesen iPSCs kannst du dann jeden Zelltyp machen, den du potenziell brauchen würdest.
Ja, und ja, von dieser Seite kannst du diese Organe im Labor herstellen lassen.
Da nimmt man noch übrigens, heutzutage ist es gang und gäbe wohl, wenn du Mutter wirst, dass du gefragt wirst, ob man Nabelblutschnur entnehmen kann, weil die Blutzellen da drin, die haben eine höhere Potenz. Das heißt, die muss man dann nicht mehr zu Pluripotenz zwingen, sondern die sind schon hochpotent. Und wenn man die dann einfriert und in der Zukunft eine Technologie hat, wo man aus diesen Zellen dann eine Ersatzleber hochziehen kann, das wäre schon praktisch.
Ja, ja. Das ist ja absolut fantastisch.
Auf jeden Fall.
Kleine Randnotiz, ich bin kein Ethikexperte, ich bin kein Klonexperte, ich bin keiner, der vorhat, sich zu klonen, momentan. Zumindest.
Dann danke, dass ihr heute meine Fragen beantwortet habt und auf Wiederhören.
Vielen Dank für alle Interessierten. Falls mal so leichte Neugierde aufkam, wie man denn überhaupt zu der genetischen Information kommt, wie man das Genom rausfindet von diesen Organismen, die man potenziell klonen kann. Wir haben da so einen Podcast.
Cross-Episode wird auch auf unserem Podcast Explain sein. Und das ist auch ein Podcast von Next Generation Sequencing Competence Network. Und vielen Dank, dass du mit uns hier warst und wir mit dir.
Vielen Dank, dass ihr meine Fragen beantwortet habt. Vielen Dank, dass ich in eurem tollen Studio sein durfte.
Immer gerne. Es ist nicht unser Studio.
Heinrich Heine Universität.
Ja, schön. Vielen Dank für deinen Besuch. Wir hoffen, wir werden nicht geklont.
Ja, mal abwarten, was die Zukunft so mit sich bringt.
Ja, auf jeden Fall. Und bis nächstes Mal.
Tschüss.
Das war Der Code des Lebens, ein Podcast von Deutschen Humangenom-Phenom-Archiv.